Einen schönen guten Abend, mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Diese Woche ist uns per Telefon zugeschaltet Herr Professor Dr. Jost Schirn. Herr Professor Schirn, sind Sie am Telefon?
Ja, schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind ja Leiter des Fachbereichs für Bildungswissenschaft an der Alanus-Hochschule in Bonn und wir haben Sie eingeladen als einen Vertreter der Wissenschaft, der gleichzeitig Wissenschaft, wenn ich das so formulieren darf, auch aus einer tieferen Perspektive betrachtet. Und wir wollten gemeinsam über die Möglichkeit reden, Wissenschaft und Spiritualität in einen gemeinsamen Diskurs zu bringen. Und wenn ich einmal so die Frage vorweg stellen darf, Wissenschaft, Spiritualität, sind das zwei verschiedene Welten, sind das zwei verschiedene Universen? Gibt es Berührungspunkte? Gibt es berechtigte Trennungen?
Ja, also wenn ich aus meiner Perspektive jetzt als Hochschullehrer spreche, dann muss man natürlich zunächst feststellen, dass in gewisser Weise an den Universitäten in Deutschland, aber auch international gesehen, Spiritualität eigentlich so gut wie keinen Platz hat. Das heißt, wenn man sich überlegt, dass junge Menschen irgendein Studium anfangen aufzunehmen, Biologie oder vielleicht auch Sprachen oder auch Pädagogik, wie jetzt in meinem Fall, dass sie naturgemäß eigentlich innerhalb eines akademischen Kontextes nicht auf Spiritualität treffen. Sodass ich zunächst mal eigentlich kulturbedingt, also aus unserer Jetztzeit gesprochen, davon ausgehen muss, dass Spiritualität und Wissenschaft, die eben in den Universitäten wie sowas in ihrer Heimat hat, zwei getrennte Felder sind. Als jetzt erstmal Analyse dessen, was in unserer Kultur so geworden ist. Jetzt kann man sich fragen, das ist aus meiner Sicht eine relativ neue Erscheinung, dass also diese Spaltung, mit der wir gewissermaßen leben, auch vielleicht in einer stark westlich geprägten Welt, dass diese Spaltung gewissermaßen so eingetreten ist, auch vielleicht ein Produkt einer Wissenschaftsentwicklung eher der letzten 100 und 150 Jahre. Und kann sich durchaus fragen, muss das so sein? Ist es nicht möglich, dass das vereinbar ist? Das heißt ja nicht, dass gewissermaßen man sich sofort zur Spiritualität bekennen muss, aber Aspekte des Spirituellen als Teil eines wissenschaftlichen Kontextes halte ich für denkbar und möglich. Also insofern sehe ich hier eine große Entwicklungsaufgabe. Das wäre ein Ansatz, den ich verfolgen würde.
Welche Möglichkeiten würden Sie hier sehen? Wo würden Sie sagen, das ist ein Berührungspunkt, wo der objektiv forschende Geist und etwas, was mit Transzendenz, Spiritualität, was wir vielleicht noch näher definieren müssen, zu tun hat, gemeinsam ein Forschungsfeld vor sich haben?
Wenn ich das geschichtlich anschaue, dann ist ja quasi mal ein großer Einschnitt in der Frage des Umgangs mit Spiritualität durch die Aufklärung entstanden, indem man einen Vernunftsbegriff herausgeschält und herausgehoben hat, der eine, sagen wir mal, sehr rationale Verengung erfahren hat. Also Aspekte wie überhaupt vielleicht auch Gefühle und Emotionen, Aspekte wie auch andere Bewusstseinserfahrungen sind quasi durch einen solchen verengten Rationalitäts- und Vernunftbegriff, auch Glaubenserfahrungen oder solche Dinge aus der Religion heraus, das ist sehr stark getrennt worden. Da ist eine klare Demarkationslinie eigentlich verfolgt worden. Und es gibt dann, wenn man auf Impulse beispielsweise des deutschen Idealismus schaut, natürlich auch Vertreter, wenn man an Schelling denkt oder auch an Fichte, die ein tiefes Vertrauen eigentlich in das Spirituelle im Menschen gelegt haben. Also auch ein Spiritualitätskonzept versuchten, in ihrer Philosophie zu entwickeln. Das ist durch die Romantik auch literarisch weiterverfolgt worden, ist aber eigentlich dann untergegangen im 19. Jahrhundert. Und wir stehen heute in einer Situation, dass wir, würde sagen, also in dem berühmten Topos einer Art entgötterten Welt, ja, also das Hölderlin schon beklagt hat, stehen aber in gewisser Weise vor dem Scherbenhaufen eines solchen Weltbildes, welches wie quasi per Dekret nicht zulässt, dass es Spiritualität gibt. Mhm. Und hier sehe ich eigentlich die größte Herausforderung, sich zu fragen, braucht es nicht tatsächlich für viele Lebensfelder, also wenn wir unser Verhältnis zur Natur betrachten, wenn wir soziale Verhältnisse betrachten, vielleicht auch wirtschaftliche Verhältnisse, also Umgang mit Geld und all solche Dinge. Und eben aus meinem Gebiet die Frage der Pädagogik, braucht es nicht tatsächlich andere Konzepte, andere Sichtweisen, die eine Vorabverengung, die ja auch eigentlich eine Entscheidung ist, es ist ja nicht ein wissenschaftliches Ergebnis, sondern es ist eine Entscheidung, ich lasse nur Messbares zu, ich gehe quasi nur mit Zahlen als brauchbaren Parametern eines Welterklärungsmodells um. Also wenn ich solche Vorentscheidungen treffe, dann bleiben natürlich weite Gebiete unseres gewöhnlichen Erfahrungslebens und unserer Lebenswelt völlig unerschlossen. Jetzt, und damit schränkt sich Wissenschaft mit einem solchen Paradigma selbst ein.
Jetzt haben Sie einige interessante Punkte genannt. Sie haben kurz in die westliche Wissenschaftsgeschichte gehend einfach angemerkt, dass dieser Wissenschaftsbegriff, wie wir ihn kennen, eben ein Produkt der Aufklärung ist und dass das durchaus auch ein Verengungsprozess ist. Es stellt sich natürlich die Frage, ist das nicht berechtigt? Ist das nicht ein berechtigtes Anliegen eines forschenden Geistes, wirklich mit objektiv wahrnehmbaren Fakten umgehen zu können? Und ist dieser Prozess, den wir in der Aufklärung durchgangen haben, hier wirklich, ich sag's mal klassisch, Glauben von Wissen auseinanderzuhalten, eine berechtigte Wissenschaftsentwicklung und tut die Wissenschaft nicht gut daran, diese Trennung aufrechtzuerhalten? Sie haben aber allerdings auch gesagt, dass diese Entwicklung keine Entwicklung war, die letztendlich einem Forschungsergebnis entspricht, sondern Sie haben das Wort per Dekret verwendet, was ja eigentlich eine Wortwahl ist, die mehr mit einer prinzipiellen Entscheidung zu tun hat, als eben mit einem forschenden Geist. Und Sie haben eben betont, das ist kein Ergebnis. Können Sie das noch ein bisschen ausführen, was Sie damit meinen?
Ja, ich glaube, dass, sagen wir mal, der Gewinn, Sie haben ja gefragt, was ist eigentlich, hat nicht die Wissenschaft das Recht, so vorzugehen und was ist der Vorteil und der Gewinn? Ja. Ich denke, ein Aspekt, den man auch der Aufklärung ja wirklich zugutehalten muss, ich bin ja nicht Aufklärungskritiker und das ist auch nicht gemeint, ist der Autonomiegewinn, der quasi durch diese Form des Denk- und Vernunftgebrauches entsteht. Und die gesellschaftlichen Folgen der Französischen Revolution und auch der Würde des Menschen als eines selbstdenkenden Individuums, das ist tatsächlich der unhintergehbare Gewinn. Ja. Und ich glaube, das ist auch nicht, sollte auch auf keinen Fall irgendwie nur in Frage gestellt oder preisgegeben werden. Dass man also auf das eigene Denken und auf die Frage einer autonomen Überprüfbarkeit, einer Gewissheitsüberprüfung aus Objektivität heraus, das ist etwas, das sind alles quasi Ergebnisse einer Entwicklung, die, denke ich, kulturgeschichtlich wertvoll sind. Ja. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, sagen Sie nochmal die letzte Frage, da wollte ich jetzt drauf eingehen, was Sie gestellt haben.
Einfach Ihren Ausführungen folgend, wo Sie diese Verengung charakterisiert haben und letztendlich gesagt haben, diese Verengung ist eigentlich eine per Dekret erschienene Erscheinung und nicht ein Ergebnis von Forschungsergebnissen.
Genau, also das ist eine Sache, die kann ich nicht ganz einschätzen. Das ist jetzt vielleicht auch in dem Rahmen etwas zu kurz, hätten wir nicht genug Zeit, das zu verfolgen. Wo liegen Gründe, die zu dieser Art quasi Verengung, die aber unser wissenschaftliches Leben ja stark prägen, geführt haben. Wenn ich als Beispiel einmal nur, ich meine, man kann auf den Positivismus schauen, den Wiener Kreis, man kann auf die gesamte Geburt des Materialismus und natürlich die Überzeugungskraft dessen, was Technik, Wohlstand und so weiter mit sich bringen, das sind natürlich Machtinstrumente, die aus diesem Wissenschaftsbewusstsein geboren sind und führen ja auch zu dieser Art wirtschaftlichen Weltherrschaft der westlichen Welt. Also das sind Dinge, also das kann man auch als Machtfragen sicherlich behandeln. Verstehen. Das ist eine Frage, dieses Per-Dekret. Das zweite Was vielleicht viel nachvollziehbarer ist, das sind die Äußerungen, die durch Popper dann nochmal nach dem Zweiten Weltkrieg in seiner Schrift Die offene Gesellschaft und ihre Feinde in die Welt gebracht waren, dass er sagt, der Essentialismus, also eine Überzeugung, dass es quasi also eine Art Wahrheitsgrund der Welt gibt.
Ja.
Wenn ich Essentialismus so beschreibe, es gibt einen Wahrheitsgrund der Welt. Wenn eine Philosophie essentialistisch ist, sagt Popper, dann ist sie immer auch in der Gefahr, tyrannisch und diktatorisch zu werden.
Mhm.
Und das wirft er natürlich dem deutschen Elvismus vor, das wirft er Platon vor. Aber das Interessante ist, er spricht dies heraus aus den Erfahrungen des Dritten Reiches, wo natürlich quasi der Wahnsinn des Nationalsozialismus natürlich mit Wahrheitsanspruch aufgetreten ist.
Richtig.
So, und hier tritt eigentlich ein soziologisch völlig berechtigtes Argument in die Sphäre der Philosophie ein. Weil aus der Philosophie ist nicht der Wahrheitsanspruch im Sinne der Tyrannei das Zentrale, sondern es geht immer um eine diskursorientierte Auseinandersetzung. Aber vor dem Hintergrund von Wahrheit, wenn ich jetzt per Dekret quasi Wahrheit wie verbiete, das ist eine komische Situation für die Philosophie. Soziologisch kann ich das verstehen, aber philosophisch, finde ich, kann man so nicht vorgehen. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass wir jetzt 50 Jahre später oder wo wir stehen, eigentlich sensibler und offener mit umgehen können.
Ich glaube, dass Sie da auch einen richtigen und sehr spannenden Punkt angesprochen haben, dass die Reaktion neben der allgemeinen Reaktion auf Konzentration auch auf Wirtschaftlichkeit und auf Messbarkeit auch eine Reaktion auf die totalitären Ereignisse des 20. Jahrhunderts war, die hier einen gewissen Wissenschaftsskeptis mit sich gebracht haben. Lassen Sie mich doch die Frage auch von der anderen Seite her fragen, was wurde denn in diesem Prozess ausgegrenzt, dem man so etwas wie einen spirituellen Kern oder eine spirituelle Seite zugestehen kann?
Das Problem, vielleicht, also ich kann nicht direkt darauf antworten, also ich versuche eher zu schildern. Auf der einen Seite haben wir eine Wissenschaft, die natürlich durch ihre Machbarkeit auch enorme Überzeugungskraft hat. Und das ist das, was das Faszinosum bis in unsere Gegenwart ist, die Machbarkeit, also technische Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Ergebnisse. Demgegenüber ist alles, was Spiritualität ist, ja viel tentativer, viel versuchsweiser, viel quasi weniger festlegend, viel erkundender und erforschender. Also kann ich gewissermaßen mit Ergebnissen nach außen treten, die das Faszinosum der Machbarkeit haben. Das hängt damit zusammen, aus meiner Sicht, dass Spiritualität in gewisser Weise, man muss es ja vielleicht auch irgendwie mal definieren, aber zum Begriff der Spiritualität gehört immer auch die Verantwortung des Menschen und dessen, dass es geleistet werden muss. Das heißt, wenn ich versuche, mit meinen Studierenden Fragen des Spirituellen zu bewegen, dann muss ich das prinzipiell anders machen, als wenn ich vielleicht irgendwelche rein wissenschaftlichen Ergebnisse erstmal diskursiv auseinander, analytisch auseinandernehme. Das heißt, ich bin immer als Mensch auch gefragt. Und dieses als Mensch gefragt zu sein und für das, was Erkenntnis ist, auch gerade zu stehen, das auch in die eigene Lebensverantwortung transformatorisch mit einzubeziehen, das ist eine Dimension, die, wenn sie von innen angeschaut ist, wird aus meiner Sicht sehr stark ist, also für den, der es vollzieht, von außen angeschaut relativ schwach ist. Und das ist das, was in gewisser Weise, Sie fragten nach dem Kern, das ist etwas, was verloren geht.
Mhm.
Es geht, also das merke ich also ganz konkret im Hochschulwesen, ich möchte mit Studenten arbeiten, die es ernst meinen.
Mhm.
Ja, die sich auch meinen und nicht nur quasi Lehrbücher aufnehmen wollen. Und das setzt ein ganz anderes Menschsein voraus. Also da kommt der Begriff des Transformatorischen, dass man sich als Mensch auch entwickelt und verwandelt, als Teil eines wissenschaftlich-akademischen Prozesses. Das wird nie mitgedacht normalerweise, würde aber unter spirituellen Gesichtspunkten notwendig sein. Ist aber in gewisser Weise keine Stärke, weil es nicht für sich selbst existiert, sondern nur durch den Menschen, der es vollzieht. Das ist ein bisschen vielleicht kryptisch formuliert. Ich hoffe, man kann mir da folgen.
Doch, doch.
Ja.
Ich würde gern das, was Sie gerade gesagt haben, auch direkt ansetzen auf Ihren eigenen Fachbereich der Pädagogik. Und Sie haben ihn ja auch schon angeschnitten, auch in dem Bereich der Pädagogik ja auch ein Arbeiten mit Studenten über das Arbeiten mit Menschen ist, wenn ich das so formulieren darf. Ja. Und ich nehme mal an, korrigieren Sie mich, wenn ich hier falsch liege, dass die Verengung, die Sie kurz skizziert haben, in der Frage von Wissenschaftlichkeit, in einem Fachgebiet wie Pädagogik, gerade dort sichtbarer vielleicht wird als in anderen Bereichen, weil die Ausgrenzung dessen, was Sie als Mensch und Menschsein und Verantwortung bezeichnet haben, wahrscheinlich dort sichtbarer wird. Wie zeigt sich das in dem Fachbereich Pädagogik, der ja den Anspruch hat, wissenschaftlich zu sein, aber ganz besonders, in ganz besonderem Maße mit dem Menschen und seiner Entwicklung sich auseinandersetzt?
Ja, ich denke, wir haben ja ein gewisses Kuriosum, wenn wir auf heutige Pädagogik, insbesondere auf Pädagogikdiskussionen nach PISA und so weiter schauen. Man geht davon aus, als gäbe es eine Pädagogik ohne Menschenbild. Ja, also das könnte man einfach Pädagogik so machen, dass man gesellschaftliche Bedürfnisse oder Erwartungen beschreibt auf der einen Seite und dann die sogenannten, so wird es dann genannt, Kompetenzen dazu stellt, die diesen Erwartungen entsprechen. Und dann als dritten Punkt einen Weg, nämlich pädagogischer Art, bildungstechnischer Art letztlich, entwickelt, der quasi dazu führt, dass diese Kompetenzen am Ende eines pädagogischen Prozesses den Erwartungen der Gesellschaft entsprechend auch entstehen. Das heißt, man versucht quasi wie eine Art technisches Pädagogikverständnis zu haben, aber jeder einzelne Player dieses Prozesses ist ja aufgeladen mit einem Menschenbild, nur wird das unterschlagen. Mhm. Das heißt, wenn die Gesellschaft Erwartungen hat, dann sind es Erwartungen, die ein Menschenbild mit sich bringen. Mhm. In der Regel sind es heute natürlich ökonomische Erwartungen. Wenn ich von Kompetenzen spreche, die Schüler erwerben sollen, dann habe ich ein bestimmtes Menschenbild, was Leistungsfähigkeit, Leistungsentwicklung, was letztlich unser ganzes Wettbewerbsdenken, was ja Teil unseres Wirtschaftsprozesses ist, das geht eins zu eins in die Pädagogik hinein. Es wird aber nicht angesprochen und man erwartet eine menschenbildfreie Pädagogik. Und wenn ich jetzt an der Alanus-Hochschule mit Studierenden arbeite, dann sage ich, das geht nicht. Es gibt keine Pädagogik ohne Menschenbild. Weil wir, wenn wir mit Menschen handeln, haben wir immer ein Menschenverständnis im Hintergrund. So, und das zu reflektieren, das bewusst zu machen, das gewissermaßen herauszuarbeiten, was ist mein Menschenverständnis, was ist für mich als Pädagogen ein angemessenes, adäquates Menschenverständnis, das ist selber gewissermaßen schon ein außerordentlich aufklärender Zug, der eine Bewusstseinserweiterung schafft. Also damit hat man sich noch gar nicht auf Spiritualität festgelegt.
Man hat sich nicht auf Spiritualität festgelegt, aber man hat doch den Kontext verändert, wenn ich Sie richtig verstehe. Weil es ist, so nehme ich zumindest einmal an, ja nicht so, dass ein technisches Pädagogikverständnis per se sagt, dass hier kein Menschenbild vorhanden ist, sondern ich nehme mal an, dass das Menschenbild sekundär ist zu einem Verständnis von technischer Machbarkeit.
Mhm, genau.
Was Sie hier vorschlagen, höre ich so, dass Sie sagen, das Menschenbild ist primär, um überhaupt nachher Kriterien finden zu können, was möglich ist.
Genau, ich brauche ein Menschenbild, an dem ich mein pädagogisches Handeln ausrichte.
Und das heißt, dieses Menschenbild ist etwas, das nicht aus einem technischen Zusammenhang oder aus einem Machbarkeitszusammenhang ergibt, sondern aus etwas Tieferem.
Aus etwas Tieferen und, das ist das Heikle eben, natürlich an irgendeiner Stelle Überzeugungscharakter hat. Also wenn ich als Hochschullehrer vor meinen Studenten trete, vertrete ich eine Überzeugung. Mhm. So, und jetzt muss ich ganz klar sagen, diese Überzeugung, das ist etwas, was ich rein personell auf mich als Hochschullehrer beziehen kann. Ja. Und ich kann nicht erwarten, dass meine Studierenden meine Überzeugung übernehmen.
Ja.
Aber was ich dann, und das finde ich, ist der Gewinn eines, sagen wir mal, wissenschaftlich-akademischen Umgangs auch mit spirituellen Fragen. Ich versuche die Brücke jetzt in die andere Richtung zu schlagen. Das nämlich, ich selber demonstrieren kann, in welchem Reflexionsgrad ich mit dieser Überzeugung umgehe. Und zugleich den Studierenden die Studierenden ermuntere, sich dieser Frage eine Überzeugung zu finden und zu haben, mit ihr zu leben, mit ihr zu arbeiten, dass das eine quasi Herausforderung unseres Menschseins ist, der man sich nicht entziehen kann. Sprich, es geht nicht darum, eine Weltanschauung, ein Menschenbild zu vermitteln, sondern es geht gewissermaßen darum, Studierenden zu zeigen, wir müssen uns der Herausforderung einer ständigen Reflexion unserer Weltanschauung, unseres Menschenbildes stellen. Und das schafft eine enorme Bewusstseinserweiterung, weil wir eher eine Kultur haben, wo wir unhinterfragt, sagen wir, ich mache es jetzt, ein reduktionistisches Menschenbild stehen haben. Das wird als Grundlagenmodell gar nicht richtig angeschaut. Und von da aus tritt man sofort ins Klein-Klein eines wissenschaftlichen Betriebes ein. Das heißt, Grundlagenfragen dessen, was sind die Voraussetzungen meines Denkens und Handelns, gehören zu einem aus meiner Sicht wirklich den Menschen ernstnehmenden und Bewusstseinsprozesse ernstnehmenden akademischen Betrieb.
Und Sie haben ja jetzt bewusst herausgegriffen, Ihre Begegnung mit den Studenten und auch die Überzeugungskraft, die, mit der Sie in diese Begegnung gehen. Und diese Überzeugung, die aus einer menschlichen Begegnung ja resultiert, die nicht allein aus einem objektivistischen Lehrmaterial sich bezieht, sondern letztendlich aus der Tiefe Ihres Selbstverständnisses, Ihres Menschenbildes und der Begegnung mit Studenten, die mit Ihnen in einem direkten Kommunikationszusammenhang sind. Das heißt, hier ist eine Dimension drin, die ist nicht positivistisch versachlichbar. Da ist etwas, was aus einer tieferen Quelle miteinander zu tun hat. Und insofern hat die Pädagogik wahrscheinlich auch hier eine besondere Wachheit gegenüber, dass Wissenschaft nicht auf Methodiken reduziert werden kann, sondern dass hier etwas Fundamentaleres da ist, schlicht und einfach, weil sich Menschen Menschen begegnen und auch die Wissenschaft auf diese Begegnung sich bezieht. Ist das eine Richtung, die Sie, wo Sie da sagen würden, ja, da zeigt sich auch die Dimension, die in der Verengung des Wissenschaftsbegriffs ausgegrenzt wird?
Ja, also ich würde es vielleicht wirklich sehr konkret machen. Also wenn man gerade die Frage nach Menschenbildern stellt, die in der Pädagogik gewissermaßen landläufig sind, dann hat man ja über lange Zeit den Menschen in irgendeiner Weise in pädagogischen Kontexten behavioristisch aufgefasst und hat aus dem Behaviorismus heraus auch quasi Lernprozesse organisiert im Sinne von irgendwie gearteten Reizreaktionsschemata. Dann gibt es vielleicht andere Modelle, die den Menschen aus seinen Genen heraus versuchen zu verstehen. Ja. Das ist durch die Genforschung lange Zeit ja populär gewesen. Also man hat einen anderen Determinismus, eben nicht das Reizreaktionsschema im Sinne von Umwelt und Individuum, sondern man hat jetzt einen Determinismus, der biologisch gedacht wird. Ja. Und das ist auch nicht mehr so en vogue. Und das Neueste ist ja allen bekannt, ist, dass man quasi den Determinismus gewissermaßen neuronaler Art versucht zu entdecken. Das heißt, man denkt sich, es gibt Gehirnströme. Nirgendwo wird der Mensch als freies, autonomes Individuum gedacht. Und das ist doch eigentlich, ich weiß nicht, was Sie sagen, aber es ist eigentlich antiaufklärerisch. Also man geht von der Voraussetzung eines Determinismus aus und betreibt Forschung in dieser Art. Und anschließend fängt man an, auf dieser Basis dann auch pädagogische Konsequenzen zu ziehen. Jetzt ist gerade die Neurowissenschaft in ihren Ergebnissen ja nicht so problematisch, weil letztlich merkt man, je freier Lernatmosphären gestaltet werden, je besser funktioniert das auch mit dem Gehirn. Trotzdem fehlt der Begriff eines freien, sich selbstbestimmenden Bewusstseins, weil autonom ist und nicht in Abhängigkeit von Materie. Und das ist der Grundzug eines spirituellen Ansatzes, den Menschen Freiheit zuzugestehen, Autonomie.
Das ist interessant, weil Sie hier Begriffe verwenden wie Freiheit und Autonomie, die in sich ja hundertprozentig Aufklärungsbegriffe sind.
Genau.
Aber auf etwas hinweisen, das dem herkömmlichen Wissenschaftsbegriff zumindest nicht im Zentrum steht, weil die verschiedenen Erklärungsmechanismen oder Schemen, die Sie jetzt angeführt haben, von Behaviorismus, Positivismus oder jetzt der Neurobiologie, sind ja im Prinzip Erklärungsmuster, die in sich ein geschlossenes Erklärungsfeld abgeben. Aber das ist Feld von Freiheit. Und wenn ich das mit einfügen darf, dieses Feld von Freiheit, gerade in Ihrem Feld, ja auch immer ein Feld der Begegnung in Freiheit ist, ausklammern. Und Sie sagen, in dieser Freiheit passiert etwas anderes, das geht über diese Erklärungsschemen hinaus. Das zu berücksichtigen, ist spirituell.
Ja.
Warum?
Das ist meine tiefe Überzeugung. Ja, weil ich glaube auch das ist jetzt mein Herkommen. Ich bin ja sehr mit der Waldorfpädagogik und mit dem Werk Steiners auch in meiner eigenen Forschung, mit meiner eigenen Arbeit verbunden. Das ist das, was mich auch anzieht an diesem Ansatz, ist, dass ich auch den Eindruck habe, dass hier eine Art, sagen wir mal, neues oder modifiziertes Spiritualitätskonzept vorgelegt wird. Denn ja. Spiritualität als solches ist ja nichts Altes. Also die gesamte Menschheitsgeschichte ist, sagen wir mal, spirituell organisiert gewesen. Jede Kultur ist eine spirituelle gewesen, ist spirituell verfasst gewesen. Das ist also, dass wir quasi heute uns dreimal umgucken müssen, wenn wir den Begriff spirituell in den Mund nehmen, das ist ja keine 100 Jahre alt. Bis dahin ist Spiritualität die normale Verfasstheit einer Kultur gewesen. Aber, das ist das, finde ich jetzt geschichtlich, historisch gesehen Interessante, der Spiritualitätsgedanke, so wie er historisch Bestand hatte, durch Kirche und andere Institutionen auch geprägt, ist immer eigentlich der Aufgabe des Individuums gegenüber dem größeren Ganzen des Geistes. Es ist eigentlich kaum denkbar gewesen, Spiritualität und Freiheit in eins zu denken. Und weil das nicht denkbar ist, so kann ich es mir nur erklären, hat die Aufklärung dann zugunsten der Freiheit mit der Spiritualität Schluss gemacht. Man hat also, weil es so ist ja auch zumindest soziologisch, sind die großen spirituellen Institutionen aufgetreten. Sie haben eigentlich nicht die Freiheit des Individuums in ihr Konzept eingebunden, sondern es gab eine reine Top-Down-Kultur, wo der Einzelne sich eigentlich unterwirft unter das Geistige. Und das finde ich zumindest, das ist für mich persönlich ein faszinierendes Element in dem Werk Steiners, dass eigentlich der Freiheitsgedanke im Zentrum steht, aber dass er quasi dieses Konzept der individuellen Freiheit und dessen, was Spiritualität ist, was also etwas Großes, Ganzes, Geistiges ist, versucht, in zusammenzudenken. Als große Herausforderung. Ja, und das ist das ein bisschen, worum, also das hinzukriegen in einem pädagogischen Kontext, wo ich dann eben, wenn ich Pädagogik und Schule mache, natürlich nicht spirituelle Konzepte lehre, sondern im Grunde genommen wie einen Lernrahmen schaffe, einen institutionellen Rahmen, eine Atmosphäre schaffe, in der das Kind, in der der Jugendliche auf bestmögliche Weise sich zu sich selbst, zu dem, was sie als ihr eigenes Inneres erfahren und erleben im Rahmen einer biografischen Entwicklung, was ihnen unbekannt ist, mit dem sie auch in einer Art Vertrautheit geführt werden, nicht müssen, wäre falsch, aber vielleicht eher wollen sogar, und Pädagogik ist da hilfreich, dass man das versucht zu unterstützen. Also die große Achtung vor dem, was die individuelle Entwicklung des Einzelnen ist, das ist meine Überzeugung, ist der Kern einer jeden spirituellen Pädagogik. Da sehe ich jetzt gar nicht Waldorfpädagogik. Wenn man so Menschen wie Korczak oder so nimmt, oder auch Buber, das ist die große Achtung davor, dass es so etwas geistig Individuelles in jedem Menschen gibt, was auch unantastbar ist.
Und dieses geistig Individuelle, das Sie ansprechen, ist eben nichts Vorausgesetztes, sondern etwas, das sich aus einer freien, autonomen Wahrnehmung zeigt. Ja. Und Ihre Kritik einer herkömmlichen Pädagogik ist eine Pädagogik, die genau den Fokus nicht auf diesen Freiheitsraum setzt und diesen Freiheitsraum dadurch auch beschränkt. Und Ihr Ansatz ist, wenn man diesen Freiheitsraum wirklich in das Zentrum einer Pädagogik stellt, der Erziehung und der Bildung von Menschen, dass sich hier etwas zeigt, das diesen Innenraum unseres Menschseins in einer geistigen Dimension wahrnehmbar machen lässt.
Wenn der Einzelne denn das Bedürfnis hat, das für sich so zu entdecken und zu erfahren.
Ja.
Also man wird immer auf Jugendliche und stoßen, die sich an der Stelle quasi uninteressiert, desinteressiert oder wie auch immer. Also da denke ich, da muss jeder die Freiheit auch seines eigenen Lebensweges haben.
Na, ich finde es unheimlich spannend, wie Sie es formulieren, weil Sie eigentlich das herkömmliche Verständnis dieser Frage auch von Wissenschaftlichkeit und Spiritualität in einer gewissen Weise auf den Kopf stellen. Weil wie Sie es, und Pädagogik ist hier wahrscheinlich wirklich auch ein sehr geeignetes Feld dafür, Sie sagen, wenn wir den Erfahrungsraum in seiner Freiheit öffnen, zeigt sich etwas, das ja auch in unserer eigenen Erfahrung nachvollziehbar ist. Wenn ich es nicht begrenze, hier vielleicht die Pädagogik eine besondere Vorreiterrolle hat im rationalen, reflektiven Auseinandersetzen mit unserem Menschsein?
Naja, ich meine, schön wäre es. Das ist natürlich, dann hätte ich mit dem, was ich mache, wäre ich an der rechten Stelle. Es ist natürlich so, wenn man jetzt auf die pädagogische Wirklichkeit der Bundesrepublik schaut, das ist natürlich alles weit entfernt davon und alle großen Forschungsmittel gehen natürlich auch in eine andere Richtung und so weiter. Das heißt, auch da ist die Sache anders. Allerdings, jetzt bin ich für den Bereich der Waldorfpädagogik an meiner Hochschule vorwiegend tätig und auch verantwortlich, um es an einem Beispiel klar zu machen. In den 80er Jahren kam aus der Erziehungswissenschaft eine sehr scharfe Kritik. Da hat ein Autor Prange ein Buch veröffentlicht, Erziehung zur Anthroposophie. Das heißt, er hat in gewissermaßen die Waldorfpädagogik oder ihr vorgeworfen oder sie verdächtigt, dass sie im Grunde genommen eine weltanschauliche Unterminierung betreiben würde und ja, wie so eine Art, was weiß ich, man würde heute Islamschule oder ich weiß es nicht, irgendwie, also als würde da Weltanschauung im Wesentlichen quasi versteckt transportiert.
Ja.
Und auch der bekannte Waldorf-Forscher und auch gewisserweise Kritiker Heiner Ulrich hat in der gleichen Zeit die okkulten Grundlagen der Waldorfpädagogik veröffentlicht als Schrift. Das heißt, es gab in den 80er Jahren einen wahnsinnigen Vorwurf, hier wird also antiaufklärerische oder voraufklärerische Spiritualitätskonzepte werden in die Köpfe der Kinder oder vor allen Dingen in die Herzen der Kinder, wie auch immer, transportiert. Jetzt haben wir in der Alanus-Hochschule eine Reihe empirischer Forschungsvorhaben durchgeführt und haben Schulforschung betrieben, so wie sie an allen anderen Schulen betrieben wird. Unter anderem auch die Absolventenstudie, die durch Dirk Randl und Heiner Barth vorgelegt wurde. Kollegen von mir an der Alanus-Hochschule. Und da stellt sich heraus, dass wenn man jetzt über drei Kohorten verschiedener Jahrgänge von Waldorfabgängern schaut, ist also maximal, das ist nicht mal 1% derjenigen haben irgendetwas mit Anthroposophie zu tun. Das mag nun die Waldorf-Lehrer selber vielleicht nicht gerade amüsieren, weil sie vielleicht sich doch mehr erhofft haben. Aber das Interessante ist, man kann faktisch nachweisen, das findet nicht statt. Ich als Wissenschaftler sage, und das ist auch gut so, es ist gut so, dass tatsächlich auch in der Waldorfpädagogik sichtbar wird, es geht hier nicht um den Transport einer Weltanschauung, sondern dass im Wesentlichen die Schüler, wie wir es gerade gesagt haben, in ihrer eigenen Entwicklung gestützt werden. Die Erziehungswissenschaft wird sicherlich diesen Vorwurf weiter erheben. Andererseits muss man sehen, dass die Waldorfschulen auf der Praxisebene ein Erfolgsmodell ist. Das heißt, die Eltern suchen für ihre Kinder solche Schulen. Waldorfschulen oder auch andere. Das heißt, auf der Wissenschaftsebene ist die Pädagogik, glaube ich, noch nicht da angekommen, wo Sie es beschreiben. Auf der praktischen Ebene zeigt sich aber, dass dieses Element, dass die Eltern das Gefühl haben, dass Kinder an Schulen gut aufgehoben sind, wo die Kinder gesehen und verstanden werden, dass das etwas ist, was wirksam ist. Und das halte ich, also auf der Ebene, glaube ich, wird sich in Zukunft noch mehr tun. Die Eltern werden entscheiden, schlichtweg.
Ja, genau so hatte ich es auch gemeint, weil Sie haben natürlich vollkommen recht, soweit ich das überhaupt überblicken kann, dass im Wissenschaftsdiskurs selber die Argumente noch ganz anders laufen. Aber gleichzeitig ist es ja ein bekanntes Phänomen, wie Sie es auch gerade beschrieben haben, dass Waldorfschulen ja weiterhin stark im Trend sind, einerseits, und dass es doch ein stark ausgeprägtes allgemeingesellschaftliches Bewusstsein gibt, dass unsere Pädagogik in der Krise ist. Das heißt, dass wir in der Entwicklung der Schulen, in der Entwicklung der Universitäten nicht dorthin kommen, wo wir hinkommen wollen, dass hier etwas sich im Kreis dreht, etwas nicht funktioniert, sehr problematische Ergebnisse hervorbringt. Und insofern denke ich doch, korrigieren Sie mich, wenn ich hier falsch liege, dass die Pädagogik hier in einer interessanten Position ist, weil sie ja in einer offenen, rationalen, autonomen Weise versuchen zu erklären, wie, ich sag mal, Menschenbildungsprozesse ermöglicht und unterstützt werden können, dass sie das unterstützen, was wir unter einem tieferen und freien Menschsein verstehen.
Ja.
Und gleichzeitig sind sie aber im Anspruch, und das ist ja auch der Anspruch der Alanus Hochschule, hier eben nicht ideologisch vorbelastete, fertige Antworten zu geben, sondern das aus freier Forschung sich dieser Problematik zu stellen.
Ja. Also ich glaube, vielleicht, also jetzt wo wir sprechen, ist so ein Gedanke, den hatte ich auch letztens mit Kollegen bewegt, der mich sehr beschäftigt. Ich glaube, dass ein Phänomen, wo dieses, also wo ein gewisser Konflikt oder eine gewisse Problematik im Hinblick auf die Pädagogik sichtbar wird, vielleicht gar nicht unbedingt, ich spreche jetzt wirklich sehr vorsichtig, auf Seiten der Eltern, auf Seiten der Kinder oder so, so klar sichtbar wird, aber was wir im Moment bemerken, es wird auf Seiten der Lehrer sichtbar. Das ist nämlich die große Frage, also man spricht von Lehrermangel, das ist eines, ja. Ist doch eigentlich komisch. Ist man, in den meisten Bundesländern wird man Beamter. Das ist ja irgendwie weiterhin ein angenehmer Job, ja. Ein gut abgesicherter Job. Man kann auch eigenen Interessen nachgehen und so weiter. Also, wir haben einen Lehrermangel. Wir sprechen auch das wird auch viel diskutiert. Wir sprechen von einer besonderen Problematik des Burnouts, gerade auch bei Lehrern. Das heißt, wir treffen darauf, dass wir eigentlich nicht wissen, wie sollen wir, und wir haben ein Problem in der Lehramtsausbildung. Wir wissen nicht, wie sollen wir junge Menschen auf den Lehrerberuf vorbereiten. Und ich glaube, dass dieses Problemfeld durchaus enger und sichtbarer, vielleicht kann man es nur so sagen, sichtbarer damit zusammenhängt, dass jemand, wenn er Lehrer werden will, sich eigentlich um Kinder kümmern möchte und dafür aber auch Institutionen braucht, die das ermöglichen. Das heißt, er braucht eine Pädagogik, er braucht einen institutionellen Rahmen, er braucht quasi ein Arbeitsfeld, wo er tatsächlich das, was er möchte, auch leisten kann. Sich um die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im besten Sinne zu kümmern. Und diese Situation, da habe ich das Gefühl, die ist wirklich versperrt und sichtbar wird es teilweise an der nicht genügenden Motivation und nicht vorhandenen Problematik, also nicht vorhandene Motivation und der damit verbundenen Problematik, dass wir keine Lehrer mehr finden. Mhm. Weil im Rahmen dessen, dass ich gezwungen bin, Schüler innerhalb von 12 Jahren auf einen bestimmten Leistungsstand zu trimmen und das abzutesten, das heißt also in ein natürliches Oppositionsverhältnis ständig zu Schülern trete, wer will das denn machen? Das heißt also, dieser mangelnde Freiheitsverständnis, dieses mangelnde Verständnis dafür, dass es um das Kind geht, welches eigentlich verstanden sein will und gefördert sein will, führt dazu, dass man keine Menschen mehr findet, die diesen Job machen wollen.
Können Sie das noch einmal kurz charakterisieren? Weil die Symptome sind ja, glaube ich, allgemein bekannt.
Ja.
Die strukturellen Ursachen dahinter sehen Sie wahrscheinlich tiefer als rein politischer Natur, sondern letztendlich doch auch einer tiefen geistigen Natur, wo hier aus einer gewissen Weltwahrnehmung, aus einem gewissen Menschenbild heraus Sperren aufgestellt werden, die diese freie Menschenentwicklung im Wege stehen. Welche Sperren haben wir hier und warum haben wir sie in unserer jetzigen Gesellschaft am Anfang des 21. Jahrhunderts?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt genau Ihre Frage richtig beantworte. Ich habe jetzt eine Antwortrichtung vor Augen. Unterbrechen Sie mich, wenn Sie das nicht meinten. Was mir vorschwebt, ist, dass der Leistungsdruck, in den ein Lehrer gewissermaßen hineinkommt, sobald er also seine Schulkarriere beginnt, dass nämlich ein übergroßer Wettbewerb, ein übergroßes quasi Standardisierung dessen, was zu leisten ist und ein übergroßes Evaluieren zu einer enormen Einschränkung seines eigentlichen pädagogischen Tuns führt. Mhm. Er ist gewissermaßen in einen Leistungskäfig hineingesperrt, mit Schülern etwas erreichen zu müssen in möglichst schneller Zeit, welches ihn zu den Schülern in Opposition bringt, welches ihn mehr oder minder zu den Eltern vielleicht sogar in Opposition bringt und welches ihn gewissermaßen auch natürlich zu vorgesetzten Kollegen in ein Wettbewerbsverhältnis zum Teil bringt. Ja. Und das ist gewissermaßen nicht der Rahmen, in dem Pädagogik stattfinden kann. Also ich glaube, Schulen brauchen mehr Freiheit. Ja. So, und jetzt fragen Sie, warum ist das gesellschaftlich so? Mhm. Ganz letztlich wissen wir seit PISA, seit der OECD ist quasi die Ökonomisierung der Bildung, das heißt also die Durchrechnung, was gewissermaßen Wirtschaft braucht, durch Bildung in die Schulen eingezogen. Und das ist ein Parameter, der ist sakrosankt, der wird ja gar nicht mehr hinterfragt. Mhm. Man testet und testet und testet und fragt sich, was erreichen wir dadurch? Ist das das Richtige? Am Ende hat man Kinder, die durch das ganze Testen möglichst gute Tests schreiben können. Das ist so ein bisschen wie wenn man jeden Tag 20 Mal die Zähne putzt, dann hat man Kinder, die am Ende total gut Zähne putzen können, keine Frage. Aber ob das für die Zähne noch gut ist, weiß keiner. Ja. Also das wird gewissermaßen das Testen selber zu einem unhinterfragten Prinzip, welches in unsere Schulkultur eingezogen ist. Und das führt zu einer letztlich auch zu einer persönlichen Deformation. Das ist eine Antwortrichtung, aber ich glaube, Sie hatten noch was anderes im Sinn.
Die Antwortrichtung ging in diese, meine Frage war, ob da noch eine Ebene darunter liegt. Die Frage nämlich, was veranlasst uns zu dieser Ökonomisierung der Pädagogik? Man könnte jetzt natürlich schnell sagen, dass es hier einfach wirtschaftliche Interessen sind, die da sind, aber was veranlasst uns, diese wirtschaftlichen Interessen so prioritär zu sehen? Das sind ja alles Wertentscheidungen, die wir als Gesellschaft, als Kultur fällen und die aus einem Menschen, aus einem Weltbild heraus gefällt werden. Ja. Und meine Frage ging dahinter, zeigt sich hier nicht, dass ein ich nenne es mal so flach, ein materialistisches Weltbild, das sehr stark von einer Weltwahrnehmung einer vereinzelten Individualität und einer berechenbaren Umwelt ausgeht, hier eine Weltwahrnehmung sich durchsetzt, die Tatsache, dass wir letztendlich Teil eines gesamten Prozesses sind, der eigentlich nur als Gesamtes sich kreativ entwickeln kann, aus den Augen verliert. Kommt hier nicht eine Bruchstelle zur Sichtbarkeit, wo die Verengung unseres Weltbilds Krisen wie die Krisen der Pädagogik letztendlich auslöst und es nicht nur einfach sagt, das ist die Wirtschaft, sondern letztendlich, dass da etwas Geistiges zugrunde liegt, dass wir überhaupt die Wirtschaft hier so auch in die Pädagogik durchregieren lassen.
Ja, also das kann ich teilen. Die Frage ist, wie sichtbar wird es? Also wie sichtbar ist eine in Anführungsstrichen Krise der Pädagogik? Das ist so, ich habe jetzt mal versucht, an einer Stelle den Finger in die Wunde zu legen, indem ich mich frage, vielleicht sollte man das mal näher untersuchen, ob das, was wir als Lehrermangel bezeichnen, irgendwie nur Geburtenstatistik ein Problem ist oder nicht doch ein tieferes.
Ja, es ist ja ein allgemein wahrgenommenes Problem, erstens der Lehrermangel an und für sich, aber auch der Lehrer-Burnout, der ja dem allgemeinen Vorurteil, dass der Lehrerberuf eigentlich eher ein schöner Beruf ist, vollkommen entgegenläuft. Mhm. Aber das Burnout ist ein, ich würde sagen, allgemein akzeptiertes Phänomen. Auch die Frühverrentung von Lehrern aus Burnout-Verursachungen. Mhm. Und da muss man sich ja die Frage stellen, was für eine Realität steht dahinter, dass so ein Beruf solche Folgen hat?
Genau, also das in diese Richtung wollte ich argumentieren, dass ich da tatsächlich Zusammenhänge sehe. Sie haben aber noch darüber hinaus gefragt, inwieweit nicht quasi dieser Wirtschaft, die Akzeptanz dieses wirtschaftlichen Druckes, ja, wo die überhaupt ihre Ursachen und Wurzeln hat. Das kam mir zumindest als Gedanke. Es ist natürlich, auf der einen Seite ist es natürlich Angst. Also damit werden viele gesellschaftliche Prozesse in Gang gesetzt. Angst, Wohlstand zu verlieren, Angst, quasi Sicherheit zu verlieren, Angst, nicht vorbereitet zu sein auf eine irgendwie eintretende Zukunft. Und mit dieser Angst werden Bildungsprozesse in Deutschland im Moment organisiert. Das ist schlichtweg so. Und das ist die Angst des Einzelnen, demgegenüber sicherlich auch Machtinteressen von Konzernen, Unternehmen XY entgegenstehen, ohne dass man da gleich verschwörungstheoretisch sein muss, ist natürlich so eine Organisation wie die OECD. Man fragt sich, weshalb eine Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit plötzlich was zu sagen hat, was mit Pädagogik zu tun hat.
Ja.
Das ist eigentlich sachfremd. Und das reicht ja vielleicht schon, um zu zeigen, wo hier auch ein Problem liegt, dass im Grunde Pädagogik gesteuert wird von Nichtpädagogen. Ja. So schlicht kann man das vielleicht auch auf den Punkt bringen.
Ja, haben Sie vollkommen recht. Herr Professor Schirn, ich würde gerne jetzt auch unserem Publikum noch Raum geben, sich hier in dieses Gespräch mit einzubringen.
Ja, gerne.
Ich sage kurz dazu noch die Telefonnummer, unter der Sie sich hier einwählen können. Das wäre in Deutschland 0234 543 98 10. In Österreich 0126 505 40. In der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode ist in allen drei Ländern gleich. 92 54 32 und die Raute-Taste 92 54 32 und die Raute-Taste. Sie können sich auch per E-Mail hier in der Sendung einschalten. Die E-Mail-Adresse, die uns hier im Studio erreicht, ist radio@enlightennext.org. radio@enlightennext.org. Und ich höre von der Technik, dass die Leitungen offen sind, wenn Sie sich per Telefon hier einbringen möchten. Wie immer, die Grundschaltung der Telefone ist die Stummschaltung. Mit der Stern-6-Tastenkombination können Sie Ihr Telefon freischalten und nach dem Gespräch mit der Stern-6-Taste wieder stummschalten, wenn Sie hier in der Leitung sind. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, sich hier reinzubringen.
Ja, vielen Dank. Kann man mich hören?
Ja, kann man.
Ja, dann vielen Dank, Jost und Tom, für dieses herrliche Gespräch über Pädagogik. Und es war sehr klärend. Und ich möchte gerne eine Frage mehr aus dem Leben mit Pädagogik stellen, weil ich das Glück habe, in einer sozusagen freien Schule zu arbeiten, die auch sich selber als weltanschauungsfrei versteht. Also keine Waldorfschule und auch keine konfessionelle Schule. Und Jost, nach meiner Beobachtung ist es so, dass der Begriff Freiheit, den beansprucht jeder, also das Seltsame ist, jeder Kollege scheint die Freiheit der Kinder als Zukunftsbild im Auge zu haben. Auch die Eltern wollen die Kinder so frei wie möglich erziehen. Hm. Meine Unsicherheit darin ist, das Problem scheint mir, dass Freiheit so komplett unterschiedlich gefasst wird. Man denkt Freiheit und man meint, Kind soll frei von eben wirtschaftlichen Zwängen sein. Deshalb bitte viele Sprachen, damit er dann in verschiedenen Ländern arbeiten kann. Mhm. Oder frei bitte ganz viel Mathematik, damit er hinterher wirklich in die Uni kann oder was auch immer. Mhm. Also Freiheit oder frei im Sinne von Diskursfähigkeiten entwickeln, damit er sich nicht von jedem hinterher dirigieren lassen soll. Also der Begriff Freiheit, so wie ihr es vorhin so kurz benannt habt, was steht eigentlich, welche Weltanschauung hat wirklich jeder von uns? Das erscheint hier so ein nicht beobachteter Punkt und wo dieses Wort Freiheit dadurch so ganz schwammig wird, weil letztlich wie so ein Bild ist, aber jeder sättigt das ja ganz anders. Und eine Möglichkeit, dass ein Mensch mehr sein könnte, wirklich eine spirituelle Dimension haben könnte, man weiß gar nicht, womit man da anfangen könnte.
Ja, es ist, glaube ich, wirklich wichtig, das da auch näher anzuschauen. Natürlich ist der Begriff Freiheit per se irgendwie multiple. Also der ist, man wäre komisch, wenn jetzt jemand hinkommt, das ist aber Freiheit und das andere nicht. Das ist ja wie kontradiktorisch in sich selbst. Wenn ich jetzt sage, was meinte ich, dann hätte ich im pädagogischen Kontext Freiheit fast, wenn man das so sagen darf, atmosphärisch gemeint. Also nicht als schon festgelegt, frei ist ein Kind, wenn es diskursiv, was weiß ich, auftreten kann, wenn es mehrere Sprachen spricht und sich dadurch frei in der Welt bewegen kann, wenn es und so weiter. Also das wäre ein Freiheitsbegriff, den natürlich ein einzelner Lehrer haben kann, aber dann doch in der Situation ist in gewisser Weise wie das versucht, im Kind auch entstehen zu lassen. Das heißt also, wenn ich überzeugt bin, dass also zu einer freien Persönlichkeit, also die diskursive, mündige Intelligenz gehört, dann fange ich daran im Wesentlichen dran zu arbeiten und fange an, jeden lyrischen Text analytisch zu diskutieren und so weiter, indem ich Diskursivität versuche auch herauszulocken. Und ich glaube, darum ging es bei mir nicht. Ich wollte Freiheit tatsächlich als wie pädagogische Atmosphäre verstanden wissen, nämlich als Aufmerksamkeitsgestus des Pädagogen gegenüber dem Kind. Dass ich tatsächlich bereit bin, auch so zu fragen, was will das Kind? Was ist das, was es selber möchte? Wo sind die Neigungen? Wo sind die Stärken? Wo sind vielleicht auch Ängste? Wie kann ich das versuchen zu unterstützen, zu fördern? Wie kann ich das Kind in dem, was es ist, unterstützen? Nicht in dem, was ich möchte, dass es dann hinterher wird, auch wenn es im besten Sinne frei ist. Und ich glaube, diese Art, sagen wir mal, wie atmosphärisch, pädagogisch-atmosphärische Freiheit, das ist was anderes als eine freie Pädagogik. Ist das klar, was ich meine?
Ja.
Und ist wie eine Haltung. Ist eine Haltung des inneren Zuspruchs, des Geltenlassens und dass man dem Kind das Gefühl vermittelt, ich bin für dich da. Mhm. Und das, als, ich glaube, wenn man das erreicht, dann hat man pädagogisch wahnsinnig viel erreicht. Mhm. Das hört sich irgendwie sehr banal an, aber wenn man sich das als Grundstimmung erlebt, dass das eine Schule so schafft, Kindern entgegenzubringen, dann tritt vieles, was man so an Leistungszielen also dominant verfolgt, wird doch auch relativer, wenn man merkt, dass man das Kind erstmal ins Zentrum stellt dabei.
Na, herzlichen Dank. Sie haben mir wirklich einen, glaube ich, sehr fundamentalen Unterschied gesetzt, weil das eine, die eine Art von Freiheit, die Sie sprachen, ist ja auch selbst im besten Sinn eine Idee von Freiheit. Das andere ist eine Freiheit in der Begegnung, die auch etwas mit Offenheit zu tun hat, die selbst mit der besten Idee von Freiheit nicht gefangen werden kann.
Genau.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, es ist diese Begegnung, die einfach Möglichkeit aufmacht und hier einen Raum des Nicht-Gewussten hält in der Begegnung,
ja,
die dieser Freiheit gerecht wird, von der Sie sprechen.
Hohe Bewusstseinskraft.
Ja.
Also ich glaube, dass das, wie gesagt, es ist sehr leicht gesagt,
ja,
aber man ist natürlich auch als Lehrer immer in gewissen Erwartungen, Befangenheiten und so weiter, auch vielleicht in eigenen Ängsten, die man besten Wissen und Gewissen versucht, man was zu erreichen und setzt Kinder damit unter Druck.
Ja, ja. Und was ich so spannend dran finde, weil man kann das Wort Spiritualität ruhig auch draußen lassen, ja, aber der Unterschied ist offensichtlich, dass die eine Form der Begehung sehr konzeptbedingt ist. Und es ist auch vollkommen egal, ob das jetzt das beste oder schlechte Konzept ist. Das andere ist aber insofern sehr bewusstseinsabhängig,
ja,
als das Bewusstsein sich auf etwas ausrichten muss und etwas begegnen muss, das vollkommen vom Konzept mal freigehalten wird.
Ja.
Und diese Offenheit und diese Begegnung zu ermöglichen und sie dann, was ja noch dazu kommt, auch in der Begegnung mit einem Schüler auf der anderen Seite zu ermöglichen, weil sie ja als Begegnungsraum sich öffnet. Der Punkt, aber es ist sehr offensichtlich, dass hier eine menschliche Reife vonnöten ist, um überhaupt so anderen Menschen oder auch Kindern begegnen zu können.
Ja.
Und dann, und da kommen wahrscheinlich Sie als Wissenschaftler rein, das reflektierend auch nachvollziehen zu können, ist ein anderer Wissenschaftszugang als einer, der hier einfach Machbarkeitskonzepte entwickelt.
Ja, genau. Weil das hat einerseits eine historische Dimension. Also man schaut, wo ist das, wie ist denn eine solche Haltung überhaupt in der Geschichte der Pädagogik, wie lässt die sich zeigen, wie hat die sich entwickelt. Das ist eine Linie dessen, wo auch der Reflexionsrahmen erweitert wird, indem man auch Beispiele eben von Pädagogen schlichtweg zeigt, Biografien, woran das sichtbar wird auch. Aber andererseits auch in der Gegenwart, wo sind Gefahren, wo sind Probleme, was hat das auch zum Beispiel natürlich dann sehr konkrete, also wie lässt sich das dann, was so Haltung ist, unterrichtlich, didaktisch konkret umsetzen?
Ja.
Und was gerade jetzt die Frage gewesen ist, wie kann ich das auch mit Kollegen in Austausch bringen? Das ist ja eine große Herausforderung, dass ich auch in einem Kollegium handeln können muss, mich verständigen können muss und auch eine gemeinsame Haltung entwickeln. Und viele Probleme des Lehrerberufes sind eben auch kollegiale Probleme.
Ja,
also.
Ja.
Und da Studenten gewissermaßen davor zu bereiten, da sehe ich eine große Herausforderung.
Ich möchte noch gerne eine von den mehreren E-Mail-Fragen, die uns erreicht haben, hier am Schluss der Sendung mit einbringen, die auf einen Anfangsteil unseres Gespräches sich bezieht. Da schreibt eine Hörerin, kann man die Bewusstseinsverengung durch die rationale Vernunft der Aufklärung vielleicht auch als notwendigen Schritt in der Bewusstseinsentwicklung der Menschheit sehen, von einem Bewusstsein der Seinsdimension, wo Gott und die Welt unzweifelhaft immer zusammengehören, zu einem Bewusstsein der Werdensdimension betrachten, das heißt, der Form mehr Faszination entgegenzubringen und ihr Werden zu ergründen durch rationale Erkenntnisprozesse.
Da wird ja also jetzt sein und weh, also es geht um etwas eher Gewordenes, um etwas Prozessuales da. Ne?
Und einerseits um eine transzendente Dimension und eine Faszination der Werdensdimension, die sich in der Form und in der Entwicklung der Form darstellt, die hier in der Wissenschaft geleistet wurde.
Ja, vielleicht zwei Antwortaspekte dazu. Der eine Antwortaspekt, ich hätte zunächst mal anders geguckt. Ich habe es ja versucht so darzustellen. Ich sagte, also vielleicht hat man das große Sein des Geistes geopfert, also hat die Welt gewissermaßen geopfert für den Gewinn des eigenen Selbstes. Also die Verengung ist Selbstgewinn, ist auch Egoitätsgewinn in gewisser Weise. Also nicht das, was jetzt da durch die E-Mail schon durchkam, Prozessualitätsgewinn. Das glaube ich, da stehen wir im Moment.
Ja.
Wir haben ein hoch ausgebildetes und zugespitztes Selbstbewusstsein. Allerdings, und ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, den Hinweis in der Mail, das finde ich was sehr Interessantes. Ich habe selbst in meiner philosophischen Forschungsarbeit mich sehr mit Goethe beschäftigt. Und Goethe hat ja gewissermaßen versucht, in dieses prozessual Werdende, in die formativen Prozesse partizipierend einzutreten. Das heißt, die Welt nicht als Gewordene zu nehmen und vielleicht zu verehren, sondern tatsächlich, das ist seine Idee, er nannte das anschauende Urteilskraft, zu einer Teilnahme an den Prozessen der Natur zu gelangen. Und das ist etwas, was ich, also in dem Moment, wo ein menschliches Selbst sich seines eigenen spirituellen Grundes bewusst wird, und das kann nur in Freiheit geschehen, dann kann ein solches Selbst in ein nicht bloß verehrendes, hinnehmendes, sondern in ein partizipierendes Verhältnis zu den Weltprozessen treten. Also das wäre eine Art prozessuales Bewusstsein. Und das finde ich, das wäre, so müsste man vielleicht noch einen Schritt weiter gehen, dann könnte ich dem sehr gut zustimmen.
Ja. Und ich würde dem auch noch zufügen wollen, dass Ihre Schilderung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses im pädagogischen Zusammenhang ja auch genau sich darauf bezieht, diese Freiheit, die sie in dieser Begegnung geschildert hat, ist ja diese Anteilnahme, die auch mit dieser goethischen Haltung beschrieben werden könnte.
Genau, ja.
Herr Professor Schirn, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Herzlichen Dank für diesen spannenden Bogen, den Sie hier gespannt haben. Und ich freue mich sehr, dass wir hier wirklich, glaube ich, auch herausgearbeitet haben, wie in der Pädagogik hier etwas zusammenkommen kann, was einerseits wirklich eine rationale Reflexion, aber andererseits eben genau diese Anteilnahme hat, die Sie am Schluss so auch mit Goethe noch auf den Begriff gebracht haben. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Steininger.
Einen schönen guten Abend.
Ihnen auch. Alles Gute.